Ich bete noch zum Anfang. In einem Lied heißt es einmal, Gott loben, das ist unser Amt. Und das vergessen wir manchmal so. Es liegt uns manchmal viel näher, zu jammern und zu klagen, auf Negatives zu schauen, als wirklich uns die Augen öffnen zu lassen für das, was du alles an Gutem in unser Leben und in unsere Tage hineinlegst. So möchten wir dir heute jetzt an diesem Sonntag auch danken für die vergangene Woche. Möchten dir danken, dass du uns durchgetragen und durchgeholfen hast in vielerlei Situationen. Möchten dir danken, wenn wir hinausschauen in die Natur, für so viel Schönes, was jetzt in diesem Frühjahr alles wieder sich entfaltet. Möchten dir danken, Herr, dass wir so unendlich gut haben und zusammenkommen dürfen, um dich zu loben, auch um auf dein Wort zu hören. Sei du jetzt einfach segnend unter uns und begegne du jedem so, dass er dich verstehen kann. Amen. Ich möchte heute die Bibelstunde etwas sozusagen erlebnispädagogisch beginnen und habe da dazu was mitgebracht. Jetzt tut mir es ja bloß leid, dass heute die vorderen Reihen alle so wenig besetzt sind, außer unseren zwei Urgesteinen hier, Bruder Harald und der Herr Beisch, die wirklich in Treue jeden Sonntag da sind. Können Sie sehen, was das ist? Also ich habe extra noch eine Lupe mitgebracht, weil gewisse Hilfsmittel sind manchmal schon gut. Bruder Harald. Sehr gut. Ich hätte ja nicht gedacht, dass Sie draufkommen. Aber ich merke schon, ich habe lauter schlaue Leute vor mir. Oft ist der rote Faden in unserem Leben ja auch so zart wie diese Nähseide. Und wir tun gut daran, uns immer wieder mal zu überlegen, was für ein roter Faden zieht sich eigentlich durch mein Leben. Vielleicht ist beim einen oder anderen die Krankheit. Oder vielleicht auch Zweifel an Gottes guter Führung. Oder auch Unzufriedenheit. Oder das Gefühl des immer zu kurz kommens. Vielleicht ist auch der Gedanke, ich bin immer ein Pechvogel. Es könnte aber auch sein, dass sich bei Ihnen der Gedanke, oder nicht der Gedanke, sondern der Faden der Dankbarkeit durch Ihr Leben zieht. Der Dankbarkeit für Gottes Güte, die Sie schon erfahren haben und die wir im Grunde ja auch Tag für Tag erfahren dürfen. Auch durch Sauls Leben zieht sich ein roter Faden. Das werden wir heute sehen. Wir hörten in Kapitel 13, 1. Samuel, bereits davon, wie Saul umgeben von einem verzagten Volk und einem Heer von Feinden in Gilgal auf Samuel wartete. 7 Tage sollte er warten, so hatte es Samuel ihm gesagt. Und als Samuel am 7. Tag scheinbar auch nicht rechtzeitig da ist und das Volk sich immer mehr zu zerstreuen beginnt, ergreift Saul eigenmächtig die Initiative und bringt Gott selbst das Brandopfer dar. Wir sagten schon letztes Mal, Saul hörte zu früh auf mit Warten. Er hörte da auf, wo eigentlich sein Vertrauen, sein Glaube hätte einsetzen müssen. Saul rechnet mit allem und jedem, aber nicht mit Gott. Und so ist er auch nicht in der Lage, einem verzagten Volk hier Mut zuzusprechen. Vielleicht mit Worten wie, kommt, lasst uns doch miteinander Gott vertrauen. Saul kommt überhaupt nicht auf den Gedanken, sich an Gott zu wenden. Und daraufhin muss Samuel ihm sagen, du hast töricht gehandelt. Du hast mit deinem Verstand überlegt, statt dich an Gottes Gebote zu halten. Du hast gewagt, das Opfer selber zu bringen, aber du hast nicht gewagt, Gott zu vertrauen. Dein Königtum wird nicht bestehen. Der Herr hat sich einen anderen ausgesucht, der nach seinem Herzen ist. Immer wieder erlebten wir es in den vergangenen Malen, dass Saul selber initiativ wird, ohne zu beten und ohne auf Gottes Antwort warten zu können. In Kapitel 14 hörten wir von weiteren Schritten seines eigenmächtigen Handelns. Und Saul nimmt die Anweisung, die Samuel ihm einst am Anfang seines Königtums gegeben hat, in der Folgezeit nicht ernst. Stehe jetzt still, dass ich dir kundtue, was der Herr gesagt hat. Und nun erhält Saul hier in 1. Samuel 15 noch einmal eine Gelegenheit zum Gehorsam. Wir wollen uns dieses Kapitel heute unter drei Überschriften anschauen. Die erste Überschrift lautet eine letzte Chance für Saul. Und ich lese dazu aus 1. Samuel 15 die Verse 1 bis 9 nach der Schlachterübersetzung. Samuel aber sprach zu Saul: Der Herr hat mich gesandt, dich zum König über Israel zu salben. So höre nun die Stimme der Worte des Herrn. So spricht der Herr der Heerscharen: Ich will strafen, was Amalek an Israel tat, indem er sich ihm in den Weg stellte, als es aus Ägypten zog. So ziehe nun hin und schlage Amalek und vollstrecke den Bann an ihm, samt allem, was er hat, und schone seiner nicht, sondern töte Männer und Frauen, Kinder und Säuglinge, Ochsen und Schafe, Kamele und Esel. Da hob Saul das Volk aus und musterte es zu Telaim bei 200.000 Mann Fußvolk und 10.000 Mann aus Juda. Und Saul kam zu der Stadt der Amalekiter und legte einen Hinterhalt im Tal. Und Saul ließ den Kenitern sagen: Geht hin, weichet, ziehet herab von den Amalekitern, damit ich euch nicht mit ihnen aufreibe. Denn ihr erwieset Barmherzigkeit an den Kindern Israel, als sie aus Ägypten zogen. Also wichen die Keniter von den Amalekitern. Da schlug Saul die Amalekiter von Hewila an bis Genschur, das östlich von Ägypten liegt, und fing Agag, den König der Amalekiter, lebendig. Dagegen vollstreckte er den Bann an allem Volk mit der Schärfe des Schwertes. Aber Saul und das Volk verschonten Agag und die besten Schafe und Rinder und das Vieh zweiter Güte und die Lämmer und alles, was gut war, und wollten den Bann an ihnen nicht vollstrecken. Was aber abschätzig und untüchtig war, das bannten sie. Eine letzte Chance für Saul. Die lesen wir oder hörten wir gerade in Vers 3. So ziehe nun hin und schlage Amalek und vollstrecke den Bann an ihm samt allem, was er hat, und schone seiner nicht. Mit diesem Auftrag bekam Saul noch einmal Gelegenheit, Gott seine Treue und seinen Gehorsam zu beweisen. Und Saul zögert tatsächlich keinen Augenblick, diesen Auftrag Gottes anzunehmen und das Gericht an den Amalekitern zu vollziehen. Sofort macht er das Volk mobil. Wer waren eigentlich die Amalekiter? Amalek war ein Enkel von Esau. Und seine Nachkommen waren's, die Israel einst bei ihrem Durchzug durch die Wüste angegriffen hatten. Und das hatten sie besonders hinterhältig gemacht. Sie hatten es nämlich auf die Schwachen abgesehen, auf die Müden und Matten und auf die, die zurückgeblieben waren. Und Gott gebietet Israel in 5. Mose 25, Vers 19: Wenn nun der Herr dein Gott dich vor allen deinen Feinden ringsum zur Ruhe bringt im Lande, dass dir der Herr dein Gott zum Erbe gibt, es einzunehmen, so sollst du die Erinnerung an die Amalekiter austilgen unter dem Himmel. Das vergiss nicht. Was würden Sie sagen? Wie führt Saul seinen Auftrag aus? Wenn wir es zunächst einmal positiv betrachten wollen, wie führt Saul diesen Auftrag aus? Bitte? Ja, ja. Also ich habe gedacht, eigentlich entschlossen, eigentlich auch mutig, eigentlich auch gut und so fort. Er warnt auch die Keniter, dass sie das Kampfgebiet rechtzeitig verlassen. Aber er führt ihn auch inkonsequent aus. Zum einen sofort mutig, entschlossen, aber inkonsequent. Saul und das Volk, so heißt es in Vers 9, verschonen Agag, den König der Amalekiter, und die besten Schafe und Rinder. Aber was schwach und wertlos war, das bringen sie um. So hatte Gott es ihn nicht geheißen. Vermutlich ist nicht Mitleid, sondern eigenes Interesse, was Saul veranlasst, Agag und das beste Vieh zu verschonen. Saul trifft hier eine bewusste Auswahl. Das Beste behält er für sich, und auch ein gefangener König ist in seinen Augen mehr wert, unter Umständen mehr wert als ein Toter. Eine zweite Überschrift, eine verpasste Gelegenheit. Und dazu lese ich jetzt die Verse 10 bis 21. Da erging das Wort des Herrn an Samuel und er sprach: Es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe, denn er hat sich von mir abgewandt und meine Worte nicht erfüllt. Darüber entbrannte Samuel und er schrie zum Herrn die ganze Nacht. Und Samuel machte sich früh auf, um Saul am Morgen zu begegnen. Und es ward dem Samuel angezeigt: Saul ist nach Karmel gekommen und siehe, da hat sich ein Denkmal aufgerichtet. Danach hat er eine Schwenkung gemacht, ist hinübergezogen und nach Gilgal hinabgestiegen. Als nun Samuel zu Saul kam, sprach Saul zu ihm: Gesegnet seist du vom Herrn, ich habe das Wort des Herrn erfüllt. Samuel antwortete: Was ist denn das für ein Blöken der Schafe in meinen Ohren und ein Brüllen der Rinder, das ich höre? Saul sprach: Sie haben sie von den Amalekitern hergebracht, denn das Volk verschonte die besten Schafe und Rinder, um sie dem Herrn, deinem Gott, zu opfern. Das Übrige haben wir gebannt. Samuel aber antwortete dem Saul: Lass dir sagen, was der Herr diese Nacht zu mir geredet hat. Er sprach zu ihm: Sage Herr, sage her. Samuel sprach: Ist es nicht also, als du klein warst in deinen Augen, wurdest du das Haupt der Stämme Israels, und der Herr salbte dich zum König über Israel. Und der Herr sandte dich auf den Weg und sprach: Zieh hin und vollstrecke den Bann an den Sündern, den Amalekitern, und streite wider sie, bis sie ausgerottet sind. Warum hast du denn der Stimme des Herrn nicht gehorcht, sondern dich auf die Beute gestürzt und übel gehandelt vor den Augen des Herrn? Saul antwortete dem Samuel: Ich habe doch der Stimme des Herrn gehorcht und bin den Weg gezogen, den mich der Herr sandte, und habe Agag, den König der Amalekiter, hergebracht und an den Amalekitern den Bann vollstreckt. Aber das Volk hat von der Beute genommen, Schafe und Rinder, das Beste des Gebannten, um es dem Herrn, deinem Gott, zu opfern in Gilgal. Als erste Reaktion auf Sauls Ton hören wir von Gott: Es reute mich, es schmerzt mich, Saul zum König gemacht zu haben. denn er hat sich von mir abgewandt und meine Worte nicht erfüllt. Auch von Samuels Reaktion hören wir gleich darauf. Samuel ist geschockt, er ist zornig, er entbrannte, heißt es in Vers 11. Wie betroffen muss Samuel über Sauls Ungehorsam und über seine Worte gewesen sein, aber auch über Gottes Urteil. Eine ganze Nacht ringt er vor Gott um ihn. Was mag er in dieser Nacht wohl alles mit Gott geredet haben? Ob er ihn wohl gebeten hat, Saul doch noch einmal eine Chance zu geben? Ob er ihn wohl gebeten hat, ihn nicht so hart zu bestrafen? Bestimmt hat Samuel Gott auch für sich persönlich um Kraft gebeten, dass er Saul begegnen kann und ihm dieses harte Urteil ausrichten kann. Dieser Gang zu Saul hat ihn sicherlich viel Mut gekostet. Als Samuel sich nun am nächsten Morgen auf den Weg macht, hat Saul sich inzwischen in Karmel ein Denkmal gebaut. Ein Denkmal, das an seinen Sieg über die Amalekiter erinnern sollte. Im Gegensatz dazu baute Mose einst nach dem Sieg über die Amalekiter in 2. Mose 17 dem Herrn einen Altar und nannte diesen Altar: Der Herr ist mein Feldzeichen. Und auch Saul hat einst nach seinem Sieg über die Ammoniter, wir hörten bereits darüber in 1. Samuel 11, noch Gott die Ehre gegeben und sie sich nicht selber zugeschrieben. Danach geht Saul nach Gilgal. Gilgal ist der Ort, an dem ihm Israel einst als ganzes Volk das Vertrauen als König ausgesprochen hatte, nach seinem Sieg über die Ammoniter. Gilgal war auch der Ort, an dem Saul später nach einer anderen Kampfhandlung das siebentägige Warten müssen auf Samuel nicht durchhielt. Recht unbeschwert, so kam es mir vor, begrüßt er hier Samuel bei dessen Kommen, völlig überzeugt, dass er alles recht gemacht hat. Gesegnet seist du vom Herrn, ich habe des Herrn Wort erfüllt. Samuel lässt sich dagegen von Sauls Worten nicht beeindrucken, auch nicht täuschen. Zu eindeutig ist das Brüllen und Blöken der Rinder und Schafe im Hintergrund. Und als er Saul daraufhin anspricht, antwortet dieser: Das Volk verschonte die besten Tiere, um sie dem Herrn, deinem Gott, zu opfern. Wie würden Sie diese beiden Aussagen beurteilen? Ich habe das Wort des Herrn erfüllt und das Volk verschonte die besten Tiere. Bitte? Die anderen sind schuld. Also er schiebt die Schuld auf das Volk ab. Nochmal ein Gedanke dazu. Ja, das fällt auf. Er sagt immer wieder: dem Herrn, deinem Gott. Man könnte auch sagen, er redet sich raus. Das ist eine pure Ausrede, auch noch verbunden mit einem Selbstbetrug. Ich habe damit das Wort des Herrn erfüllt. Macht er sich was vor? Ist eine glatte Lüge? Ist eine Ausrede, ist ein Abschieben der Schuld auf andere. Bei anderen fällt uns das manchmal sehr deutlich auf. Aber sind wir Saul in dem Punkt nicht oftmals ganz ähnlich? Wie gehen wir mit Schuld und Verfehlungen um? Nehmen wir sie manchmal auch so auf die leichte Schulter, wie wir es hier beim Saul erleben? Wie schnell haben wir doch auch eine Ausrede parat? Und wie gut können wir die Schuld auf andere abschieben? Das fing schon im Paradies an. Adam rechtfertigt sich bei Gott. Die Frau, die du mir gegeben hast, die gab mir von der Frucht des Baumes und ich aß dann einfach. Nicht ich, sondern die Frau. Und eigentlich oder letztendlich dann du, Gott, bist schuld, der du mir diese Frau gegeben hast. Auch Saul kann keine Schuld an sich erkennen. Nicht ich, das Volk hat genommen. Saul hat in seinen Augen alles recht gemacht. Vielleicht erwartete er sogar, an der Stelle noch von Samuel gelobt zu werden. Ich habe denken müssen, es ist tragisch. Es ist tragisch, wenn ein Mensch seine Schuld nicht erkennt oder vielleicht auch gar nicht erkennen will. Das sehen wir hier an Saul. Gott aber verlangt Wahrheit im Innersten. Und wir dürfen immer wieder auch um Schuld und Sündenerkenntnis für uns bitten und es als ein Geschenk Gottes ansehen, wenn wir wie David sagen können, ich erkenne meine Übertretungen. Das ist ein Geschenk Gottes, wenn Gott uns Schuld aufzeigen kann bei uns, Verfehlungen aufzeigen kann und wenn wir uns auch dazu stellen. In Vers 17 erinnert Samuel Saul noch einmal dran, wie einst sein Königtum angefangen hatte. Erinnerst du dich noch, als du klein warst in deinen Augen? Da hat Gott dich zum König über Israel erwählt. Das Kleinbleiben nach innen und außen ist stets der gesegnete Weg. Der Weg der Niedrigkeit. So lasen wir es vor ein paar Tagen auch in unserem Heft Zeit mit Gott. Das Kleinbleiben nach innen und außen ist stets der gesegnete Weg. Saul hatte inzwischen einen anderen Weg beschritten. Von Demut war nimmer viel bei ihm zu sehen. Saul hatte den Weg der eigenen Größe, der Ehre und Anerkennung gewählt. Wir werden es in der Folge in diesem Kapitel noch deutlicher erkennen. Und er hat den Weg der großzügigen Einhaltung von Gottes Gebot und von Gottes Auftrag beschritten. Was macht es schon? 80% Gehorsam ist immer noch besser als kein Gehorsam. Aus dem Luthertext könnte man auch schließen, dass Saul sich für unfähig hielt, um sich gegenüber seinem Volk durchsetzen zu können und deshalb die Schuld aufs Volk schiebt. Quasi so, die haben mich gezwungen mitzumachen. Sauls Verhalten zeugt auf jeden Fall von wenig Standhaftigkeit. Und wie du schon gesagt hast, Schwester Margret, auffallend ist, dass Saul immer noch nicht von seinem Gott spricht, sondern immer vom Gott Samuels. Samuels Gott sollten die besten Schafe geopfert werden. Glaubte Saul damit, seinen fehlenden Gehorsam entschuldigen und rechtfertigen zu können? Ich möchte an der Stelle gern ein Lied mit Ihnen singen, das gleich an der Leinwand erscheinen wird. Lass meinen Gang hier durch das Land der Erde in deinem Wort gewiss und gerade sein. Eine dritte Überschrift, Gottes Urteil. Und ich lese dazu jetzt noch die Verse 22 bis 35. Samuel aber sprach, hat der Herr Wohlgefallen an Opfern und Brandopfern, gleich wie am Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? Siehe, Gehorsam ist besser denn Opfer und Aufmerken besser als das Fett von Widdern. Denn Ungehorsam ist Zauberei, Sünde, und Widerspenstigkeit ist Frevel und Abgötterei. Weil du nur des Herrn Wort verworfen hast, so hat auch er dich verworfen, dass du nicht König sein sollst. Da sprach Saul zu Samuel: Ich habe gesündigt, dass ich den Befehl des Herrn und deine Worte übertreten habe, denn ich fürchtete das Volk und gehorchte seiner Stimme. Nun aber vergib mir doch meine Sünde und kehre mit mir um, dass ich den Herrn anbete. Samuel sprach zu Saul: Ich will nicht mit dir umkehren, denn du hast das Wort des Herrn verworfen. Darum hat der Herr auch dich verworfen, dass du nicht mehr König seist über Israel. Und Samuel wandte sich und wollte gehen. Aber Saul ergriff ihn beim Zipfel seines Rockes, dass derselbe zerriss. Da sprach Samuel zu ihm: Der Herr hat heute das Königreich Israel von dir gerissen und es deinem Nächsten gegeben, der besser ist als du. Und zwar lügt der Vorsteher Israels nicht, er ändert auch nicht seinen Sinn, denn er ist kein Mensch, dass es ihn reuen müsste. Er aber sprach: Ich habe jetzt gesündigt, aber ehre mich doch vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel und kehre mit mir um, dass ich den Herrn, deinen Gott, anbete. Da kehrte Samuel um, Saul nach, und Saul betete den Herrn an. Samuel aber sprach: Bringt Agag, den König der Amalekiter, zu mir her. Und Agag kam gefesselt zu ihm. Und Agag sprach: Fürwahr, widerwärtig ist des Todes Bitterkeit. Samuel sprach: Wie dein Schwert Frauen ihrer Kinder beraubt hat, also soll auch deine Mutter vor allen Frauen ihrer Kinder beraubt werden. Und Samuel hieb Agag in Stücke vor dem Herrn zu Gilgal. Und Samuel ging nach Rama. Saul aber zog in sein Haus hinauf nach dem Gibea Sauls. Und Samuel sah Saul nicht mehr bis an den Tag seines Todes, denn Samuel trug Leid um Saul, den Herrn aber reute es, dass er Saul zum König über Israel gemacht hatte. Was in Gottes Augen richtig ist, zeigt uns die Antwort Samuels. Nicht das Opfer an sich lehnt Samuel ab, aber alles Opfer nützt nichts, wenn derjenige, der es bringt, nicht den Herrn von Herzen lieb hat und seiner Stimme gehorcht. Vielleicht müssen wir da dazu auch noch die Stelle aus Hosea 6, Vers 6 lesen. Dort sagt Gott: An der Liebe, an deiner Liebe habe ich Wohlgefallen und nicht am Opfer. An der Gotteserkenntnis mehr als an Brandopfern. Und hier hat er ihm gesagt: Gehorsam ist besser denn Opfer und Aufmerken besser als das Fett von Widdern. Gott will uns hier am Leben Sauls aufzeigen: Das Höchste und das Beste, was wir ihm bringen können, sind wir selber und ein gehorsames Herz. Nicht irgendwelches Tun, nicht irgendwelche Opfer, sondern uns selber. Und wer Gott den Gehorsam verweigert, wie Saul hier tut, auch einen teilsamen, der muss sich im Grund auf andere Weise einen Ersatz dafür suchen. Er sucht zum Beispiel andere einleuchtende Wahrheiten, eventuell in Ideologien oder in anderen Religionen oder auch in seinem gesunden Menschenverstand. Der Saul eingeredet hat, es macht doch viel mehr Sinn, die besten Tiere und Agag zu verschonen, als zu tun, was Gott will. Oder wenn wir an Judas denken, es ist doch viel sinnvoller, dieses kostbare Nardenöl für die Armen im Land zu verwenden, als Jesus damit wohlzutun und ihm die Füße zu salben. Erschütternd mögen wir denken, gleichzeitig aber auch so leicht nachvollziehbar in unserem Leben. Saul versucht hier einen Spagat zu machen zwischen der Erfüllung des Auftrages Gottes und seinen eigenen Interessen. Und bei diesem Spagat kommt ein Teilgehorsam heraus. Teilgehorsam ist aber in Gottes Augen wie ungehorsam. Und ich habe mich an der Stelle auch gefragt, wie sieht es denn bei uns, bei mir aus? Bieten wir dem Herrn auch einen Ersatz an, anstatt ihn von ganzem Herzen zu lieben? Einen Ersatz für die Zeit, die wir anderweitig verbringen? Einen Ersatz für mangelnden Gehorsam? Einen Ersatz für? Ich weiß nicht, was es bei Ihnen ist. Wie sieht dieser Gehorsam dann aber bei uns aus? Womit versuchen wir, Gott abzuspeisen? Womit finden wir ihn ab? Vielleicht mit einem Gottesdienstbesuch oder mit einem Dienst in der Gemeinde oder mit einer Spende? Erst nach diesen Worten zeigt Saul im Grund eine gewisse Reue. Ich lese noch einmal die Verse 24 und 25. Da sprach Saul zu Samuel: Ich habe gesündigt, dass ich den Befehl des Herrn und deine Worte übertreten habe. Denn ich fürchtete das Volk und gehorchte seiner Stimme. Nun aber vergib mir doch meine Sünde und kehre mit mir um und ehre mich vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel. Merken wir, um was es Saul ging? Nicht um ein wirkliches Eingestehen von Schuld und den Wunsch nach echter Umkehr und Buße, sondern um den Erhalt seines Ansehens vor dem Volk. Saul macht sich's leicht mit seinem Geständnis. Aufrichtige Reue sieht anders aus. Und Saul lässt sich auch als König von den Wünschen und Launen seines Volkes bestimmen. Ihnen will er in erster Linie gefallen und nicht Gott. Ich fürchtete das Volk und gehorchte seiner Stimme. Saul bestimmt Menschenfurcht und nicht Gottesfurcht, Menschengefälligkeit und nicht Gott wohlgefallen zu wollen. Ich fürchtete, sie zu enttäuschen. Saul fürchtet sich eindeutig, Position für Gott zu beziehen. Auch das kann ich wiederum gut auch in meinem Alltag nachvollziehen. Ich denke, das ist auch die große Schwachstelle der Christen in unserem Land, dass wir uns davor fürchten oder scheuen, eindeutig Position für Gott, für Jesus zu beziehen. Samuel soll hier mit Saul umkehren. Saul will zusammen mit ihm vor dem Volk erscheinen und Gott anbeten. Der Grund dafür war, das Volk vertraute Samuel. Und die Ältesten in Israel sollten denken, es ist alles in Ordnung zwischen Gott und Saul und zwischen Saul und Samuel. Samuel ist zunächst nicht bereit, bei dieser Unwahrhaftigkeit mitzumachen. Noch einmal sagt der Saul: Du hast das Wort des Herrn verworfen, deshalb hat der Herr auch dich verworfen, dass du nicht mehr König über Israel seist. Quasi, du hast deine Chance verpasst. Aber mit allen Mitteln versucht Saul, den Samuel zum Mitgehen zu bewegen. Und dabei zerreißt er sogar noch sein Gewand. Und schließlich lenkt Samuel ein und geht mit. Und Saul betet Gott an. Die Bibel gibt uns keine Erklärung dafür, warum Samuel letztlich doch mit Saul mitgeht. Ein Grund könnte gewesen sein, dass das Gericht an Agag noch vollzogen werden musste. Eins, denke ich, ist sicher: Samuel hat im Ringen um Saul viel Herzblut investiert. Das wird auch in Vers 35 deutlich. Samuel trug Leid um Saul. Diesen Schmerz werden Eltern kennen, die auch so um ihre Kinder ringen. Von Gott heißt noch einmal, wie schon in Vers 11, es reute ihn, dass er Saul zum König gemacht hat. Samuel kehrt nach der Vollstreckung des Urteils an Agag in seinen Heimatort Rama zurück. Saul nach Gibea. Das ist auch das letzte Mal, dass sich die beiden begegnet sind. Ich komme noch einmal zum Anfang unserer Bibelstunde zurück. Ich denke, wir haben den roten Faden erkannt im Leben Sauls. Diesen Faden des Ungehorsams, auch den Faden mit dem Namen nach eigener Ehre zu suchen, zu verlangen. Es ist traurig zu sehen, wie aus den einstmals guten Eigenschaften, mit denen uns der Saul noch in Kapitel 9 vorgestellt wurde und wie wir ihn auch noch in Kapitel 11 erleben durften, wie diese Eigenschaften nicht unter die Herrschaft des Geistes Gottes kamen, sondern inzwischen nur noch seinen eigenen Interessen dienten. Ich möchte an dieser Stelle noch einen kleinen Exkurs zum Thema Gehorsam anhängen. In den Sprüchen 8, Vers 34 folgende ist zu lesen: Wohl dem Menschen, der mir gehorcht. Glückselig der Mensch, der mir gehorcht. Dem geht es wohl. Der lebt in Einklang mit mir und ich stehe mit meiner ganzen Allmacht hinter ihm. Gehorsam. Gehorsam ist nicht nur irgendein Beiwerk in unserer Jesus-Nachfolge, sondern ein geistliches Grundprinzip. Gott war es nicht nur wichtig, dass Saul auf ihn hörte und ihm vertraute und gehorchte. Es ist ihm genauso auch für uns wichtig. Gott gehorchen bedeutet, sein Wort ernst nehmen, ihm Glauben schenken, darauf vertrauen und danach handeln. Und das beste Vorbild haben wir in Jesus. Für Jesus war der Gehorsam seinem Vater gegenüber Lebensprinzip, Bedürfnis und Freude. Stets suchte er in allem den Willen des Vaters. Bis dahin, dass ihn sein Gehorsam in den Tod führte. Und Jesus ging diesen Weg des Gehorsams, weil ihm das Wohlgefallen seines Vaters über alles ging und weil er uns lieb hatte. Jesus ging es in allen Dingen um das Wohlgefallen des Vaters. Es ging ihm nicht um Selbstverwirklichung, es ging ihm nicht um Eigenständigkeit, es ging ihm auch nicht darum, Menschen gefallen zu wollen. Es ging ihm nur um das Wohlgefallen des Vaters. Jesus möchte auch unseren konkreten Gehorsam im Alltag. Dabei merken wir es und wissen wir es ganz genau, dass unser Ich im Grund eine beständige Quelle des Ungehorsams ist. Aber der Herr sieht unser Verlangen, ihm gehorchen zu wollen, und auch da dürfen wir beten, wie Salomo: Gib mir ein gehorsames Herz. Und so wie Gott dem Saul seinen Geist als Dienstausrüstung für sein Königsamt und dafür ihm praktisch auch, dass er ihm gehorchen konnte, gehorsam sein konnte, gegeben hat, so befähigt auch uns der Heilige Geist zum Gehorsam als Kinder Gottes. Jesus will durch seinen Geist Gehorsam in uns wirken, wobei jeder Gehorsam eine Entscheidung von uns fordert, ein Ja zum Willen Gottes. Heute fragt man ja ganz schnell, was bringt mir denn das? Was bringt es mir denn, Gott in allen Dingen gehorsam zu sein? Was bringt es mir, wenn ich mich nicht selbst behaupte und nicht meinen eigenen Willen durchsetze? Ja, was bringt's uns? Ich habe mir ein paar Punkte notiert, wo ich denke, die sind der Überlegung wert. Was bringt's? Ich darf Erfahrungen mit meinem himmlischen Vater machen. Ich darf's erleben, wie er mir die Kraft schenkt zum Gehorsam und die Freude darüber in mir wirkt. Zweites, Gehorsam bringt auch mir das Wohlgefallen Gottes. Es hat nicht nur Jesus das Wohlgefallen des Vaters gebracht, sondern auch uns bringt es das Wohlgefallen Gottes. Liegt mir überhaupt daran? In einem gehorsamen Leben kann Gott auch seine Ziele mit mir verwirklichen und sich in meinem Leben verherrlichen. Denken wir an Jesus. Sein Gehorsam hat uns die Errettung gebracht. Viertes, dem Gehorsamen offenbart sich Jesus in seiner Liebe. Er darf Gemeinschaft mit ihm und dem Vater haben. So lesen wir in Johannes 14, Vers 21, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Und ein letztes, Gehorsam lässt uns ein Segen sein. Müssen wir darum nicht sagen, Gehorsam lohnt sich? Gehorsam lohnt sich. Glückselig der Mensch, der mir gehorcht, dem geht es wohl. Und da passt das Lied, das wir gleich nach dem Gebet noch miteinander singen werden. Du gibst das Leben, das sich wirklich lohnt. Auch indem wir ihm gehorsam sind, es ist ein lohnendes Leben, wenn wir ihm auch gehorchen, seinem Wort Folge leisten. Und ich bete jetzt noch zum Schluss. Herr Jesus, danke auch für solche abschreckenden Beispiele in deinem Wort, wie hier mit dem Leben von Saul. Herr, du hast ihm ein Königtum anvertraut und er hat es verspielt durch seinen Ungehorsam, durch eigenes Tun, durch seinen Willen durchsetzen, durch nicht warten können, durch vielerlei Dinge, die dir nicht gefallen haben. Und wir sehen an diesem harten Urteil auch, wie wichtig dir Gehorsam ist. Nicht nur bei einem König, sondern auch bei uns. Wir wollen uns das auch sagen lassen, zeigen lassen. Und wir wollen dir danken, Herr, dass wir jederzeit umkehren dürfen, dass wir jederzeit den Schritt wieder auf deinen Weg tun dürfen und dass du uns gerne vergibst, wo wir von deinen Wegen abgewichen sind. Und danke, Herr, dass es gilt, du gibst das Leben, das sich wirklich lohnt. Wir danken dir dafür. Amen.